Kultur. Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Michael Hafke. Die Weltklimakonferenz in Dubai ist in die Verlängerung gegangen. Auslöser waren breite Proteste gegen den Entwurf für die Abschlusserklärung. Aus Dubai Lisa Posorske.
Der Ausstieg aus den fossilen Energien bleibt bei der Konferenz weiter das Hauptstreitthema. Ein Entwurf für ein Abschlussdokument sorgte für Proteste der EU, der Inselstaaten und anderer Länder. Denn ein verbindlicher Ausstieg ist darin nicht vorgesehen. Der Generaldirektor der Konferenz, Al-Suwaidi, kündigte eine nachgebesserte Version an. Man sei sich bewusst gewesen, dass es bei dem Thema zwei Fronten gebe. Der Text solle als Startpunkt für Diskussionen gesehen werden. Die seien in dieser Phase der Verhandlungen normal, sagte er.
Die Bundeswehr hat ihren UN-Einsatz in Mali nach mehr als einem Jahrzehnt beendet. Zwischenzeitlich waren in dem westafrikanischen Land mehr als 1000 deutsche Soldaten stationiert. Aus Berlin Uli Haug.
Dauerhaften Frieden in der Region hat der Einsatz aber nicht gebracht. In Mali hat sich eine Militärjunta an die Macht geputscht. Gleichzeitig breiten sich islamistische Terrorgruppen in der Sahelzone aus. Positiv am Mali-Einsatz war für die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, dass die Menschen nach einem Bürgerkrieg zumindest eine Chance zu leben und zu überleben hatten. Die Bundeswehr könne zwar zur Stabilität beitragen, aber dann müssten auch die politischen Lösungen kommen, so die FDP-Politikerin.
US-Präsident Biden hat vor einer weiteren Blockade des Parlaments bei der Freigabe weiterer Hilfen für die Ukraine gewarnt. Der Kongress müsse die Finanzierung verabschieden, bevor er in die Weihnachtspause gehe, sagte Biden. Er äußerte sich vor einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus. Viele US-Republikaner lehnen zusätzliche Milliarden für die Ukraine ab oder knüpfen sie an Bedingungen. Sie wollen im gleichen Gesetz strengere Grenz- und Einwanderungsregeln verankern. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen 27 mutmaßliche Mitglieder der sogenannten Reichsbürgerszene erhoben. Ihnen wird Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen geplant haben, die staatliche Ordnung in Deutschland mit Gewalt zu stürzen, Bundestagsabgeordnete gefangen zu nehmen und eine eigene Staatsform zu installieren. Die Gruppe war vor gut einem Jahr bei einer bundesweiten Razzia aufgedeckt worden. Nun müssen Gerichte entscheiden, ob die Anklagen zugelassen werden. Das waren die Nachrichten. Das Wetter. In der Nacht breiten sich Schauer nordostwärts aus. Zum Morgen im Norden teils mit Schnee, zum Teil neblig, bei Tiefstwerten von 9 Grad in Dresden und bis 1 Grad auf den Nordseeinseln. Morgen gibt es viele Wolken und Regen, gebietsweise Schneeregen oder Schnee. Im Südwesten ist es auch heiter. Höchstwerte bei 3 Grad in Neumünster und bis 10 Grad in Köln. Am Donnerstag verlagern sich die Niederschläge nach Süden, die Temperaturen dann 0 bis 8 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Hans Page liest nun wieder aus der Erzählung »Das letzte Recht« von Wilhelm Raabe, heute den zweiten von drei Abschnitten. Raabes historische Novelle spielt am Anfang des 18. Jahrhunderts in einer deutschen Reichsstadt, die hier den Namen Rothenburg im Tal trägt. Historische Ereignisse wie der Spanische Erbfolgekrieg und die Feldzüge des Prinzen Eugen spielen am Rande hinein. Drei Personen bzw. Familien stehen im Mittelpunkt. Zunächst ein gewisser Wolf Schäffer, ein früherer Landsknecht, der in Rothenburg das Amt des Scharfrichters versieht. Mit seinem roten Mantel und einem fehlenden Auge eine unheimliche Erscheinung. Die vornehme Silberburg bewohnt der reiche Christian Heiliger mit seiner Tochter Lorenzia. Aber von der alten Pracht des Hauses ist wenig geblieben. Und drinnen haust wie ein Gespenst der alte Heilige, vielleicht weil ihn das Gewissen plagt. Den stolzen Besitz hat er nämlich seinem Nachbarn, Friedrich Kindler, in einem niederträchtigen Prozess abgewonnen, so dass dieser Kindler und sein Sohn Jürg nun als Turmwächter ihr Dasein fristen. Von diesem Kindlers war zuletzt die Rede. Hören Sie bitte wieder Hans Betsch.
Er war von einer stattlichen Gestalt, dieser schwarze Jürg. Vielsagendes Feuer leuchtete aus den dunklen Augen. Trotzdem, dass die Wunden und die lange Krankheit dem Körper eine gewisse unbeholfene Schwäche gegeben hatten, ging aus jeder Bewegung des jungen Mannes hervor, dass die Genesung eine große Kraft und Gelenkigkeit zurückbringen würde. Verhaltener Zorn um die jetzige Tatlosigkeit lauerte zwischen den zusammengezogenen pechschwarzen Brauen, während auf der hohen, freien Stirn etwas anderes noch zu erkennen war. Ein melancholisches Sinnen, ein träumerisches Denken, ein ruheloses Hin- und Herbewegen der verschiedenartigsten Gefühle. Es war kein Wunder, dass der Sohn des strumpfstrickenden Stadtsoldaten von der Römerhöhe mit den gemischtesten Empfindungen auf den Garten und das Haus des Zinsmeisters Heiliger niederblickte. Darunten lebte der Mann, welcher Schuld hatte an dem Tode der armen Mutter. Der Mann, welcher das Glück des Vaters, das eigene Glück, kalten Herzens zerstört hatte. Darunten saß aber auch die Tochter des Todfeindes. Das unschuldige, süßeste Bild. Von da drunten blickte bittend und klagend Laurentia Heiligerin zur Römerhöhe hinauf und gezwungen wurde durch ihr tränenvolles Auge der schwarze Georg, alles andere zu vergessen und zu vergeben. Schön war der Sommerabend. Und lange wollte der feurig-rote Widerschein im Westen dem weißen Licht des Mondes das Reich über die Welt streitig machen. Der schwarze Georg ging nur, wenn die Dämmerung kam, aus seiner Klause hervor. Er scheute den hellen Tag und die Begegnungen, welche derselbe mit sich brachte. Er hatte gehofft, aus dem Franzosenkriege heimzukehren, sieghaft, reich und bewundert, um den alten Vater aus seinem Hunger- und Kummerturm zu erlösen und mit ihm die Stelle in dem reichsstädtischen Gemeinwesen wieder einzunehmen, welche der vor dem so angesehenen Familie der Kindler von Rechts wegen gebührte. Das war nun alles nichts. Georg Kindler war ein armer Invalide, der Hilfe noch mehr bedürftig als selbst der alte Vater. So schämte er sich nun nach seiner Heimkehr, wie sich ein edler Geist in solchem Fall zu schämen pflegt. In der Dunkelheit verbarg er sich und sein Missgeschick den Augen der Menge und wich den Menschen ängstlicher aus, als das böseste Gewissen es tut. Diese nächtlichen Wanderungen, die Bergwände entlang zwischen den Weinbergen und den Gartenhecken, sollten und konnten aber doch nicht verlaufen ohne einige solcher Begegnungen, welche Georg so sehr fürchtete. Aufflüsternde Liebespaare, die aus anderem Grunde als er die Einsamkeit suchten, traf Georg. Es begegnete dem schwarzen Jürg auch Wolf Schäffer, der Scharfrichter von Rothenburg. Und da diese letztere Begegnung die wichtigste von allen war, so wollen wir hier das Nähere darüber mitteilen. Sie fand statt an einem Tage, wo ein zwischen Regenschauern, Windstößen und grauer Stille wechselndes Wetter die Wege an den Bergen einsamer als gewöhnlich machte. Unter den ersten Bäumen des Waldes sah Georg Kindler eine Gestalt im roten Mantel emporsteigen. Und da der Weg kein Ausweichen zuließ, so sahen sich die zwei Männer im Begegnen gerade in die Gesichter. Und jeder stand, die Stirn runzelnd und die Zähne zusammenbeißend, still. »Da hab ich euch ja«, rief der Scharfrichter. »Euch bin ich nirgends und niemals ausgewichen«, sagte Georg Kindler. »Bei Gott, hab ich's nicht gesagt, wir zwei hätten uns noch lange nicht zum letzten Mal gesehen.« »Bei Gott«, rief auch Georg, »ich wär doch lieber Profoss im Regiment Deutschmeister geblieben.« »Meinet ihr?« »Basso la mano, man wird alt und fängt an, die Bequemlichkeit zu lieben. Gefällt mir recht wohl hier zu Rothenburg im Tal. Freut mich, euch zu sehen und hoff euch nunmehr bei Gelegenheit, dies verkleisterte Auge heimzahlen zu können. Tut mir die Liebe an, Weibels, wär mir ein Seelenlust, euch so von Amts wegen vorzunehmen.« Der schwarze Jürg schnitt eine Grimasse und seine Hand zuckte nach der linken Hüfte, von der sonst der Degen herabhing. Der Scharfrichter lachte. »Lasst nur, Camarado, wir sind hier nicht im Feldlager. Und meine günstigen und gnädigen Herren vom Rat dulden keinen Friedensbruch innerhalb der Bannmeile.« Mit höhnischer Devotion zog der Henker von Rothenburg den breitkrempigen Hut ab, verneigte sich tief vor seinem Widersacher und schloss seine Rede. »Wünsche euch den schönsten guten Abend, Herr Weibel vom Regiment Montecuculi. Ich will euch nicht länger aufhalten. Ihr habet eure Gänge allhi zu Rothenburg und ich habe die meinigen. Grüßet doch euer Liebchen da unten in der Silberburg. Hoff auch bei Gelegenheit, ihre nähere Bekanntschaft zu machen. Wir kommen wohl einmal auf die eine oder die andere Art zusammen. Es trifft sich wunderlich in der Welt.« Sprachlos vor Wut blickte der schwarze Georg dem freien Mann nach. Die Tränen traten ihm vor machtlosem Zorn in die Augen. Eine Waffe hatte er nicht. Ein unnützes Glied hing der Schwertarm in der Schlinge. So musste Georg Kindler den Feind spotten und lachen lassen. Aneinander geraten waren die beiden Männer vor 2 Jahren in einem bayerischen Dorf, wo der Weibel vom Regiment Montecuculi, ein armes Weiblein, vor dem Profost der Deutschmeister Infanteria erretten wollte. Es kam darüber zum Kampf und in demselben verlor Wolf Schäffer das Auge. Das arme bayerische Mädel aber wurde glücklicherweise durch eine barmherzige Kugel getötet, ehe die Kroaten in das Dorf einritten. Wir ließen nach Untergang der Sonne den schwarzen Jürgen nach seiner Expektoration über des Vaters Kunsthaus zu halten, von dem Luginsland zur Erde niedersteigen. Aus seiner Dienstwohnung unter dem Bogen des Rathauses trat der Ratsnachtwächter mit Horn, Spieß und Hund. Der Hund ging zum nächsten Eckstein. Seinen Spieß stieß der Wächter auf den Boden, sein Horn setzte er an den Mund und blies 3-mal hinein, dumpfes Getön hervorlockend. Zum Beschluss verkündete Jochen Schaufele, kaiserlich freier Reichsstadt Rothenburg im Tal, die 9. Abendstunde. Gegen 10 Uhr knarrte die Hintertür der Silberburg. Eine Gestalt trat vorsichtig heraus und glitt unhörbaren Schrittes in den Garten. Die Gestalt, welche aus dem Hause Christian Heiligers schlüpfte, wagte sich hinein in die duftige Wildnis. Sie wendete und neigte sich zwischen dem Gezweig und verschwand in dem dunkelsten Schatten, welchen der Mond an diesem Abend im Garten der Silberburg duldete. Da war eine alte Steinbank, umschlungen und umrankt wie alles andere. Darauf saß Laurentia Heiligerin nieder, die wonnige Kühle des Abends atmend, die Hände im Schoß faltend, still wartend. Mehr einer Bildsäule des Nachsinnens als einem Menschenwesen glich so die Jungfrau. Ihr schönes Gesicht war nicht nur im Mondenschein bleich, es war so auch im Licht des Tages. Der Glanz der Nacht verklärte die Bleiche, dass sie dem reinsten Marmor gleich wurde. Mit gesenktem Haupte und halbgeschlossenen Augen saß Laurentia, bis der Wächter vor der Silberburg die 10. Stunde verkündete. Da hob sich das schöne Gesicht dem Monde zu, mit ganz verändertem Ausdruck. An der Stelle träumerischer Mattigkeit war das aufmerksamste Lauschen in den Zügen zu lesen. Seitwärts neigte sich das Köpfchen der Römerhöhe zu. Immer lauter sang die Nachtigall und niemand konnte wissen, dass es nicht das Lob der Nacht war, was sie sang. Es rauschte in den Büschen, aber nicht der Wind brachte dieses Rauschen hervor. Die Jungfrau erhob sich halb von ihrem Sitze. Eine Hand bog dicht neben der moosigen Steinbank die Zweige zurück. Und aus dem Dunkel hervor trat Georg, der schwarze Georg. Gelobt sei Jesus Christus, sprach er. In Ewigkeit Amen, flüsterte die Jungfrau. Und dann küssten sie sich. Und Georg umschlang den Leib des Mädchens mit seinem gesunden Arm und fest klammerte sich Laurentia an die treue Brust. Lieb, flüsterte Georg. Doch die Jungfrau unterbrach ihn sogleich im Drange ihres übervollen, überströmenden Herzens. Da bist du endlich mein Trost, meine einzige Hoffnung. Oh, welch ein Tag! Welch ein schrecklicher Tag ist heute wieder vorübergegangen. Der schwarze Jörg streichelte sanft das blonde Haupthaar der Geliebten. Ist's heute schlimmer gewesen als sonst? Viel schlimmer, viel schrecklicher. Ach, ahntest du, was ich dulde? Es ist so schrecklich, nimmer aus der Angst, dem Zittern und Herzklopfen herauszukommen. Heut ist mir recht wieder gewesen, als sei nun alle meine Kraft aus und zu Ende. Wärst du nicht, mein Lieb, so möchte ich am liebsten bei meiner Mutter sein, im Grab, wo es still und ruhig ist. Weh, und er ist doch mein Vater. Er ist dein Vater, dem ich, das Maß voll zu machen, Todfeind sein sollte, bis zum Messer. Laurentia fasste den Geliebten fester. Sie zitterte am ganzen Körper. Still, still, flüsterte Georg. Still, süßes Herz. In dir geht alles Übrige unter. Was kümmert uns beide das, was vergangen ist? Wir müssen eben das Leben von vorn anfangen und uns nur ein gut Beispiel nehmen an dem Geschehenen. Dank Gott und dir, sagte Laurentia einfach und rührend. Was hat er denn heute wieder angestellt, fragte Georg. Schütt aus dein Herzlein, du weißt, du musst mir alles sagen, das ist dein und mein Recht. Dank Gott, dass es so ist, es ist mein einziger Halt in diesem wilden Leben, schluchzte das Mädchen und erzählte, nachdem es sich ein wenig gefasst hatte. Er hat einen der allerschlimmsten Tage gehabt und geht das schon mitten in der Nacht an. Da hat er keine Ruhe im Bett. Ich höre ihn immerfort im Gemach auf- und abgehen und höre ihn sprechen mit sich selbst und mit den Schatten, die er sieht. Da murmelt er stundenlang wilde Worte und dann schreit er hell auf und glaubt, das Haus sei überfallen von Mördern und Dieben. Nun geht er überall um und rüttelt an allen Schlössern und Türen und ein geladen Feuerrohr trägt er in der Hand. Aber glaub mir fest, mir wird nichts Arges geschehen, dahin geht meine Angst nicht. Wenn er in seinem armen wirren Geist nur nicht einmal die Hand an sich selber legt, schloss Georg den Satz, welchen Laurentia schaudernd nicht zu Ende brachte. Und heftiger sprach der Jüngling, deshalb auch gestatte mir, dass ich des Rates Hilfe aufrufe. Für euch beide will ich sie. Sie, allen Hass und Zorn habe ich ja niedergelegt zu deinen Füßen. Die Jungfrau antwortete nicht, sie schüttelte nur das Haupt. Und so stand ratlos und wortlos das junge Paar eine geraume Weile. Endlich sagte die Jungfrau, wie gut doch Gott ist, dass er dich so früh schon, dass er dich als Knaben schon zu mir geführt hat. O Georg, da solches zugelassen wurde, meine ich, hat's der Höchste gut mit uns im Sinne. Lass uns still sein und abwarten, was über uns beschlossen ist. Wir vermögen nicht einzugreifen. Als wir noch klein und Kinder waren, haben wir uns bescheiden müssen. Nun sind wir zwar recht alt und klug geworden, aber vermögen doch nicht mehr. O du lieber Georg, versprich mir, dass wir warten wollen. Georg Kindler seufzte tief und schüttelte das Haupt, aber er versprach der Geliebten doch, was sie verlangte. Nach einem letzten heißen Kuss nahmen die Liebenden Abschied voneinander und mit schwerem Herzen ließ Georg sein Mädchen aus den Armen. Als die Tür der Silberburg knarrte, die vorfallenden Riegel kreischten und die holde Gestalt verschwunden war, überfiel den Jüngling eine so heftige Angst, dass er nur durch die allergrößeste Kraft des Willens sich enthalten konnte, der Jungfrau gegen das Haus nachzueilen, gegen die Tür zu schlagen, Einlass zu begehren und um Hilfe zu rufen für die arme Laurentia Heiligerin. Gegen Anfang des Oktobers begegnete Georg wieder einmal dem Scharfrichter. Und mit der gewohnten spöttischen Miene sagte der Letztere, »Monsieur, unser Einst ist ein halber Doktor. Soll ich eurem Schätzchen einen Trank eingeben gegen die bleichen Wängelein?« Und als Georg Kindler wild auffahren wollte, lachte der andere, »Ho, tut doch nicht so, Weibel. Unser einer gehet auch in der Nacht umher und merkt mancherlei. Ho, ho, wünsch euch in Wahrheit viel Vergnügen mit dem holden Kind.« Zu eurer Hochzeit werdet ihr mich wohl nicht laden. Was redet ihr mich an? Was spioniert ihr? Wer gibt euch das Recht, nächtlicherweile die Silberburg zu umschleichen? Rief Georg außer sich vor Grimm. Hoho, Kamerado, Kaltblut. Euch möchte ich fragen, was ihr zu suchen habt in der Nacht dort im Garten. Kümmert euch ja nicht um mein Recht. Das soll euch schon klar genug werden in der rechten Stunde. Georg Kindler streckte beide Hände aus, als wolle er den Scharfrichter ergreifen, um ihm die Seele aus dem Leibe zu schütteln. Wolf Schäffer aber sagte, was? Den Henker, den Freimann, wollt ihr angreifen? Zurück! Oder ich schlage euch wie einen Hund zu Boden. Und ich möchte euch noch einen ärgeren Tort antun, als euch durch einen lumpigen Stockschlag geschehen könnte. Platz! Gebt Raum! Raum, sage ich, dem Scharfrichter von Rotenburg und seinem Recht! Fortschritt der Rotmantel. Georg aber stieß wieder einmal einer seiner wilden Soldatenflüche, deren er in der Zeit sich so ziemlich entwöhnt hatte, hervor und murrte, was mag er meinen, der Hund? Hätte ich ihm doch damals das Hirn ausgeschlagen, anstatt des falschen heimtückischen Auges. Um sein heißes Blut zur Ruhe zu bringen, rannte der vormalige Weibel so weit als möglich in die Nacht und in die Berge hinaus. Die Geliebte konnte er doch in dieser Nacht nicht sehen. Sie war bereits seit 8 Tagen nicht im Garten erschienen und hatte dem verlobten Freunde durch die alte Magd Nachricht zugehen lassen, der Vater lasse sie nicht von seiner Seite. Er sei nun wie ein Kind mit Weinen und großer Angst. Sie müsse ihm vorsingen. Er fürchte sich sehr vor dem Herbstwinde in den Bäumen und in den Schornsteinen und Kaminen. Gott allein wisse, wie das enden werde. So überließ nun an diesem Abend Georg Kindler dem bösen Wolf den Garten zur Silberburg. Und in seinen roten Mantel gehüllt saß der Freimann auf der Schwelle der Hintertür und reihete Zahlen aneinander. Rechnete wie der alte Strumpfstricker auf der Römerhöhe. Er hatte soeben den Wert des wüsten Gartengrundstückes berechnet und nun daran, den Wert des Hauses annähernd aufzustellen, lachte er nach seiner Art still in sich hinein und murmelte, heraus sollen sie, wie die Füchse aus dem Bau. Wundern werden sie sich über den Scharfrichter und sein Recht. Hoho, wie sie die Perücken schütteln werden im Rat. Nach 30 Jahren soll's mir noch ein Gaudium sein. Du alter Schlaukopf von Vater in deinem Grabe zu Wetzlar, sollst deine Freud an deinem Söhnlein haben. Hui, und dieser Narr und Satan, dem ich dieses schwarze Pflaster zu danken hab, wird er das Maul aufsperren. Eine fröhliche Stunde sollst du feiern, Wolf Schäffer, so wahr du deines klugen Vaters Sohn bist. Sein Selbstgespräch unterbrechend hob der Scharfrichter plötzlich den Kopf und lauschte. Und dann kletterte er vorsichtig auf den hohen Holzhaufen, über den der Kater niederzusteigen pflegte. Auf diesem Platze konnte seinem Ohr nichts entgehen, was im Inneren des Hauses vorging. Eine weiche, volle Stimme klang aus dem oberen Stockwerk der Silberburg. Aber die Fenster blieben dunkel, wie gewöhnlich. Wolf Schäffer flüsterte, wie sich das Vögelchen hinaussehnt, wie es nach der goldenen Freiheit verlangt. Wortliebchen, bald sollst du mehr davon haben, als du gebrauchen kannst. Die ganze weite Welt soll dir offenstehen. Ich will dich nicht halten in der Silberburg. Von seinem Platz auf dem Holzhaufen vernahm der Scharfrichter noch im Innern des Gemaches die heisere, weinerliche Stimme des alten Heiliger. Dann noch einmal die sanften, überredenden Laute der Jungfrau. Dann ward alles still. Eben wollte Wolf Schäffer leise zur Erde niedersteigen, als er noch einmal anhielt. Im Innern der Silberburg ließ sich ein knarrender Ton vernehmen. Und das alte Gebäude zitterte in seinen Grundfesten. Es war, als ob ein starker Balken unter zu großer Last gebrochen sei. Auf dem Erdboden angekommen, schüttelte sich der Lauscher und verschwand in der Dunkelheit. Eine Viertelstunde später erhellten sich 2 Fenster in der Scharfrichterei auf dem Herrenberge. Wolf Schäffer saß da selbst am Tisch, hatte einen Kalender vor sich starrte unverwandt auf diesen Kalender des Jahres 1705, welcher dieser Tage erst beim Bücherverkäufer am Fenster erschienen war. Es war ein Datum darin, rot unterstrichen. Und Wolf hielt den Finger darauf, rechnete die Tage aus, die noch verstreichen mussten, bis zu diesem Datum, und summte leise vor sich hin. Auf den Herbst folgte der Winter, und dann kam ein anderer Frühling, der des Jahres 1705. In diesem neuen Frühling sollte sich das Geschick der Leute, welche wir im Lauf dieser Erzählung kennengelernt haben, erfüllen. Sehr streng und hartnäckig war der Winter gewesen. Aber in einer einzigen Nacht wurde er durch einen gewaltigen Sturm vom Thron geworfen. Mit Gekrach brach der Turmknopf der Hauptkirche zu Rothenburg hernieder, und die Dokumente, die durch 100 Jahre in seiner Höhlung unberührt gelegen hatten, wurden nunmehr in alle Welt zerstreut. Auf der Römerhöhe in der Warte vermeinten Vater und Sohn alle Augenblicke, nun trage es das morsche Gemäuer nicht länger, nun müsse es niedergehen, ohne Gnade. Gegenüber auf dem Herrenberge hob sich Wolf Schäffer von seinem Lager und warf sich in die Kleider. Das Dach riss ihm der Orkan über dem Haupte weg. Und so verließ der Scharfrichter das Haus, klammerte sich am Bergeshang an einen Baum und blickte wilden Herzens nieder auf die zagende Stadt und fühlte sich von allen ihren Bewohnern vielleicht am wohlsten in diesem Aufruhr der Elemente. Nur um die Silberburg bekümmerte er sich. Jetzt ist auch der Augenblick gekommen, wo wir das Innere der Silberburg betreten dürfen. Mehr als alle anderen Gebäude in Rothenburg zitterte das alte Haus in seinen Grundfesten. Wie ein lebendiges Wesen, das sich in großer Not und Qual befindet, ächzte und stöhnte und wehrte es sich vergeblich. Schon waren mehrere verwitterte Fensterflügel losgerissen aus ihren Angeln und in die Gasse, den Hof und den Garten hinabgestürzt. Ungehinderten Eingang fand der sausende Wind in die Silberburg. Wiederum musste Laurentia Heiligerin die ganze Nacht hindurch die wohlbekannten Tritte, das geisterhafte Schlurfen, das irrende Tasten an den Türen und Schlössern hören. Als die tastende Hand auch zu ihrem Türschloss kam und das Mädchen emporsprang, ihre Kleider zusammenraffte und in die Dunkelheit des Vorplatzes hinausleuchtete, sah sie die gebückte, hagere Gestalt des Vaters, eine Kiste unter dem Arm tragend, eine Laterne in der Hand, die Bodentreppe hinaufsteigen. In demselben Augenblick blies ihr der Wind die Lampe aus, und ein neues, gewaltiges Aufwüten der Windsbraut trieb das zitternde Mädchen zurück zu ihrem Bett. »Was ihn nur wieder getrieben hat«, sagte Laurentia. Aber dann verschwand dieser Gedanke schnell, und die Erinnerung ihrer Träume stieg von neuem fröhlich auf. In diesen Träumen war nichts von solchem Geheul, Klirren und Krachen, nichts von Verwüstung und Tod vorgekommen. Und bald schien die Sonne so hell und hoffnungsreich. Vorbei war der Orkan und mit ihm der böse Winter, welcher den Garten so grausam versperrte. Schnell kleidete sich die Jungfrau an, dem Vater das Frühstück zu bereiten und zu bringen. Als sie aber aus ihrem Gemach vortrat, blieb sie überrascht auf der Schwelle stehen. Der Duft von Moder und Staub, welchen sie sonst auf dem Gange einzuatmen hatte, war verschwunden. Eine reine, kalte, herzerfrischende Luft erfüllte das Haus. Da hing dem Fenster des Korridors ganz nahe ein Bild, welches Alter und Vernachlässigung gänzlich unkenntlich gemacht hatten. Nun waren der Regen und der Sturmwind durch das zertrümmerte Fenster gekommen und hatten von diesem Gemälde die Staubkruste abgefegt und abgewaschen, dass die Farben fast wie neu glänzten. Laurentia hatte sonst wenig auf dieses Bild geachtet. Jetzt stand sie still davor und betrachtete es nachdenklich und gerührt. Zwischen Blumen und Früchten saß ein lächelnder Knabe mit Flügeln, Köcher, Bogen und Pfeil und zielte aus der altersdunklen Leinwand auf die Beschauerin. Vor langen, langen Jahren hatte nach Art der Zeit der Stadtmaler Aloysius Murkele auf Bestellung der Großmutter Laurentias ihren Vater als Amor abkonterfeit. Wie fuhr die Enkelin und Tochter zusammen, als sie sich endlich von diesem jetzt so gespenstischen Bilde abwandte. Sie stieg die Treppe hinab in das Erdgeschoss, wo in der Küche die alte Magd bereits wirtschaftete und die Jungfrau mit vielen und erregten Ausrufungen und Schilderungen des vom Sturm in der Stadt und in der Umgegend angerichteten Schadens empfing. Der Bronn vor des Schöffen Marklinger Haus war umgerissen. In St. Agathen Vorstadt war eine Kuh und ein Pferd von einem einstürzenden Stall erschlagen worden und so weiter und so weiter. »So, Jungfer«, rief die Alte, die Hände zusammenschlagend, »so grausam hat der böse Feind gewütet, dass es nicht zu glauben ist. Stimmen hat man im Wind gehört, kreischen und jauchzen. Weiber hat man reiten sehen auf Besen und Gabeln in den Wolken. Es ist nicht auszusagen. Die große Linde vor der Ratsapotheke lieget auch da nieder und schauet nur, wie es in unserem eigenen Garten aussieht. Was mich am meisten wundert, ist, dass der Turm dort oben auf der Römerhöhe noch aufrecht steht. Der grause Wind hat dort doch am meisten freie Bahn gehabt. Das Scharfrichters Haus drüben ist fast ganz ruiniert.« Durch das niedere Küchenfenster warf Florentia einen schnellen, scheuen, ängstlichen Blick über den Garten, in welchem die meisten Bäume zu Boden lagen, nach dem alten Wartturm, dem Aufenthalt des Geliebten. Turm und Höhe lagen im schönsten Sonnenschein und blauer Rauch kräuselte aus der Kaminröhre des Luginsland. Aus voller Brust holte Laurentia Atem und freudig bewegte sich ihr Herz. Sie wusste, dass dem Liebsten kein Unheil geschehen war in der bösen Nacht. Die Seele des Mädchens war so frei und leicht, dass sie sich selbst darüber verwunderte. Solch fröhliche Laune kam der Armen so selten, dass sie ihr als etwas unbeschreiblich Unbekanntes und Fremdes erschien. In dieser Stimmung trug sie nach des Hauses Gewohnheit die Morgensuppe in des Vaters Stube, wunderte sich auch nicht allzu sehr, als sie dieselbe leer fand. Das kam öfters vor. Manches fest verschlossene Gemach hatte der alte Heiliger in seinen zerrütteten Geiste zu bewachen. So konnte er auch jetzt irgendwo nachschauen in einem Winkel, ob nach dem nächtlichen Getöse noch alle verborgenen Schätze und Heimlichkeiten an ihren rechten Orten sich befanden, ob da nicht ähnliche und schlimmere Verwüstungen angerichtet seien als sonst im Hause.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hans Pätsch las die zweite Folge aus der Erzählung »Das letzte Recht« von Wilhelm Raabe. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen wieder nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie den Schluss der Erzählung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Always on my mind. Unter diesem Motto stand das Konzert von Rebecca Backen am 9. August 2023 in Lübeck. Und zu diesen Aufnahmen von diesem Konzert begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Claudia Hartmann. Die Norwegerin hat eine kräftige Stimme, die zu Herzen geht und vor allem von Herzen kommt. Auf ihrem aktuellen Album hat sie ihre Lieblingssongs gesammelt. Von den Beatles, Peter Gabriel, Annie Lennox, Billie Eilish und vielen mehr. Und damit befreit sie sich auch von dem Korsett, eine Jazzsängerin zu sein. Denn genau in diese Schublade wurde sie seit Jahren gesteckt. Für Rebecca Backen spielen diese Genres und Stilklischees aber gar keine Rolle. Es gibt nur eine Kategorie. Und das ist Musik. Lübeck war davon jedenfalls begeistert und Sie hoffentlich gleich auch. Viel Spaß mit Rebecca Backen am 9. August 2023 im Hafenschuppen C in Lübeck.